Leise war gestern, der Time for Metal Podcast.
Ein herzerfrischendes Moin Moin und guten Tag zu einer neuen Folge Leise war gestern, dem Time for Metal Podcast. Der Flo wieder am Mikrofon. Ja, wieder, sage ich zurecht, weil Kai und Simon lassen sich immer noch entschuldigen. Sie sind gerade schwer beschäftigt, zum einen mit dem Umzug und zum anderen mit Albumaufnahme. Das muss natürlich auch sein. Albumaufnahme ist schon das Stichwort für unseren heutigen Gast und da freue ich mich auch ganz besonders, weil den habe ich mir gewünscht. Und der Daniel aus dem Time for Metal Team, Grüße gehen raus, hat denn den Kontakt hergestellt und zwar zum Fabi, Sänger von Necrotid. Hi Fabi.
Hallo und hallo an die Community. Und ich fühle mich geehrt, das wusste ich nämlich bis gerade nicht, dass ich tatsächlich ein Wunschgast bin.
Genau so ist es. Also bevor wir denn gleich zum ersten Themenroulette kommen, kannst du ja vielleicht nochmal sagen, wer oder was ist Necrotid, was machst du da und was habt ihr so vor?
Necrotid ist eine Death Metal, Deathcore, Black and Deathcore Band, nennt sie wie ihr wollt, aus der Schwäbischen Alb, von der Ostalb, aus Abtsgmünd, den älteren Semestern vielleicht noch bekannt als dem Ursprungsort des Summer Breeze Festivals. Und so wurden wir auch musikalisch sozialisiert und es war der Grund, der uns auch dazu bewegt hat, 2008 eine eigene Band zu gründen in unseren jungen Jahren. Ich war 16 Jahre alt, mein Bruder, der bei uns ja auch Gitarre spielt, 14, haben da dann unsere ersten Auftritte gespielt und uns nach und nach, von einer kleinen Underground-Band immer weiter nach oben gearbeitet. Und mittlerweile dürften wir zumindest in der deutschen Community jetzt kein unbeschriebenes Blatt mehr im Extreme-Metal-Bereich sein.
Das würde ich genauso sehen, ja. Sonst hätte ich dich auch nicht als Wunschgast hier, weil ich bin nämlich, obwohl ihr schon so lange unterwegs seid, bin ich nämlich erst ganz, ganz spät auf euch gestoßen, aber dazu später auf jeden Fall noch mehr. Da reden wir noch ganz viel über das kommende Album, was ihr da so auf der Pfanne habt und was ihr sonst noch so auf Tour treibt. Jetzt würde ich sagen, starten wir erstmal eine Runde Themenroulette. Und für den einen neuen Zuhörer und Zuhörerin erkläre ich das natürlich immer noch mal ganz gerne. Wir haben ein Zufallsthema mit unseren bunten Themen, haben wir einen Zufallsgenerator gefüttert. Und über dieses Thema wollen wir gleich 10 Minuten sprechen. 10 Minuten meine ich auch genauso, wie ich das sage. Das heißt, auch mitten im Satz wird man hier rausgekickt. So sind die Regeln und ich drücke mal auf das Knöpfchen für den Zufallsgenerator. Der sagt uns heute, ich muss lachen, weil das ist ein Thema, das ist super für einen Sänger und für einen Podcast-Host. Wie viele Saiten braucht eine Gitarre und merkt ein Hörer den Unterschied? So nennt sich das erste Thema und ich starte gleich den Timer und gebe dir als mein Gast, Fabi, das erste Wort.
Oh, wie viele Saiten braucht eine Gitarre? Ich glaube, das kann man unterschiedlich beantworten. Grundsätzlich hat eine Gitarre 6 Saiten. Je nach Modell, Bauart sind natürlich auch mehr möglich. Ich weiß gar nicht, ob per Definition, wenn es weniger als 6 Saiten sind, das Ding dann noch als Gitarre gilt oder schon als Banjo, Ukulele oder was auch immer. Wenn ich jetzt unsere 2 Gitarristen in der Band fragen würde, würden die wahrscheinlich sagen, ja, theoretisch reichen auch 6 Saiten aus. Wenn vor allem der Wolfgang durchaus den 7-Seitern oder auch gar den 8-Seiter-Gitarren nicht abgeneigt ist. Also er ist an der Stelle auch unser Soli-Gitarrist, der die Gitarren-Soli spielt. Da braucht es dann eben auch noch ein paar höhere Saiten. Grundsätzlich werden aber ja die tiefsten Saiten hauptsächlich verwendet, um auch wirklich böse Gitarrenriffs rauszuknallen. Deswegen 6 Saiten natürlich Minimum. Optimalanzahl hätte ich jetzt gesagt 7, 8 für das musikalische Genre, das wir so bedienen.
Das ist so ein bisschen was sich entwickelt hat in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, würde ich das einfach auch mal behaupten. Also ich bin ja neben der extremeren Spielart, der ich auch zugetan bin, die ihr natürlich bedient, bin ich halt, das wissen alle Zuhörenden, ein Progger. Also ich mag Progressive Metal und da sind die achtseitigen Gitarren doch relativ schnell gekommen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wer als erstes mit zu vielen Saiten in Anführungsstrichen um die Ecke kam. Das waren wahrscheinlich Meshuggah. Die hatten dann, glaube ich, sogar neunseitige Gitarren zwischenzeitlich. Die waren natürlich schon so tief gestimmt. Und ja, dann gibt es dann natürlich auch modernere, aktuellere Bands wie Sleep Token, die ihre achtseitige Gitarre einfach mal so tief haben wie den ganzen Bass. Ja, weiß nicht. Ist das auch so euer Ding? Also sind die denn auch so downgetuned, deine Kollegen da?
Ja, also wir spielen kein normales Standard-Tuning, sondern drehen da auch die Stimmgabel noch ein bisschen weiter nach unten. Deshalb sind vor allem mehrseitige Gitarren dann auch nochmal nötig, weil es spielt natürlich auch eine Rolle, was für eine Stärke an Saiten spanne ich auf die entsprechende Gitarre, um einen möglichst tiefen Ton zu erzeugen. Und gerade Wolfgang, wie gesagt, als Gitarrist für die Gitarren-Soli braucht er natürlich trotzdem noch die hohen Töne, um die dann auch noch abbilden zu können und gleichsam dann den Breakdown in einem möglichst tiefen Tonart dann spielen zu können.
Lass uns das ganze Thema mal kurz ausweiten. Du hast ja selber mal bei Necrotic Bass gespielt und spielst, glaube ich, auch noch Bass bei Hacknate, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, genau.
Denn fragen wir doch mal so rum, weil ich bin Bass-Fan auch. Also genauso wie du wahrscheinlich auch. Also ich bin immer so der Bassisten-Fan von den Bands, weil die immer so ein bisschen eigentlich nicht im Rampenlicht stehen, aber ich finde es eigentlich ziemlich cool, was es da so alles gibt. Was ist denn da für dich die beste Anzahl oder was spielst du da?
Vier oder fünf Saiten. Also für die Musikrichtung, die wir mit Necrotic machen, zu der Zeit, als ich noch Bass gespielt habe in der Band und noch nicht ans Mikro gewechselt bin oder wir jetzt auch dieses Jahr zumindest wieder mit Hacknate machen, ist ein Sechsseiter nicht notwendig. Klar, es gab schon immer Bands, bei denen auch ein Sechsseiter-Bass absolut geil kommt, weil es eben die technische Versiertheit der Musikrichtung hergibt. Ein Beispiel, das mir da immer im Kopf geblieben ist, ist Beneath the Massacre. Da hat mich der Bassist mit seinem Sechsseiter-Bass auch immer total geflasht, weil er eben im Grunde genommen eine weitere Gitarre spielt und so auf seinen Bass einhackt, dass das Instrument auch für sich stehen kann, obwohl es ja eigentlich nur das Brückeninstrument ist zwischen dem Schlagwerk und der melodiegebenden Gitarre. Aber ich benutze vier oder fünf Seiter. Das ist manchmal vom Gefühl her, mal liegt mir der Vierseiter eher, mal der Fünfseiter. Aktuell bin ich eher beim Fünfseiter, da die Seiten ein bisschen enger beieinander liegen. Und irgendwie ist das für meine, also ich spiele mit den Fingern, nicht mit Pick, wie ein klassischer Bassist eigentlich, ist für meine Fingerläufe besser. Wenn die Saiten enger beieinander liegen. Das kann aber den einen Tag so sein vom Gefühl und den anderen Tag dann wieder anders. Grundsätzlich vom Tuning sind die natürlich gleich. Also die tiefste Saite, die dickste Saite ist die gleiche und der Fünfseiter hat dann einfach noch eine hohe, dünnere Saite unten mehr dran, die ich im Grunde aber auch so gut wie nie bis gar nie benutze. Deshalb, vier oder fünf Seiten reicht für mich vollkommen aus.
Reicht vollkommen aus. Ja, dann kommen wir doch auch gleich zum zweiten Teil dieser Frage, der heißt, merkt ein Hörer den Unterschied? Wir sind ja jetzt gerade schon fast ins Detail gegangen. Wie sind die Stimmungen, wie viele Saiten und so weiter? Es ist ja schon fast in Richtung Nerd-Talk, wenn man kein Musiker ist. Wie viel davon macht man denn für sich als Musiker und auch was man denn so alles auf dem Pedalboard oder so hat und wie viel davon merkt man denn tatsächlich, wenn man da so als unbeholfener Fan steht, sage ich jetzt mal.
Ich würde sogar behaupten, die HörerInnen merken überhaupt keinen Unterschied, weder live noch auf Platte. Aus zwei Gründen. Ich glaube, bei einer Live-Situation spielen viele, viele andere Komponenten viel eher eine Rolle, wie ich denn den Sound wahrnehme. Zum einen, wie die Tontechniker entsprechend ihr Setup eingestellt haben, wie auch die Raumakustik ist. Ich glaube, das spielt tatsächlich das Gitarrenmodell sogar noch eher eine Rolle als die tatsächliche Anzahl der Saiten. Deswegen die Live-Erfahrung an der Stelle war noch von vielen anderen Faktoren abhängig gemacht. Und auf Platte wenn man ein bisschen hinter die Kulissen schaut oder so, wie wir selbst auch aufnehmen, ist es ja nicht die eine Gitarre, mit der ich das gesamte Album aufnehme.
Ja.
Da stehen im Hintergrund meistens zig verschiedene Gitarren und wenn ich jetzt eben den tiefen, bösen Slam-Part oder Breakdown einspiele, dann nehme ich die Gitarre mit den dicken, tiefen Saiten, klemm oder schraube die höheren Saiten sogar noch ab, dass es da nicht noch irgendwie aus Versehen zu Anschlägen kommt und ungewollte Töne mit auf der Aufnahme sind. Und dann habe ich eine Gitarre, mit der ich speziell eben die Soli einspiele. Da klemme ich dann die tiefen Saiten ab, um eben nur die Gitarrensoli auf den hohen Saiten abzuspielen. Und das kommt dann tatsächlich auch auf das Modell an, auf die Bauart, auf die Marke der Gitarre. Die eine Gitarre ist eben gut für tiefe, drückende Gitarrenparts und die andere speziell eben für Gitarrensoli gedacht. Da geht es dann wirklich in Richtung Nerdtalk. Da steige ich dann ganz ehrlich auch aus. Aber ich glaube, Gitarristinnen und Gitarristen, die können sich stundenlang über so ein Thema unterhalten.
Definitiv, ist für uns gar nicht so einfach, aber ein bisschen bin ich auch in der Materie drin, also zumindest ein bisschen mehr, was den Bass angeht. Ich gucke einfach unheimlich gerne so Gear Talk und sowas bei YouTube, irgendwelche Rig Rundowns von Bassisten. Ich finde das unheimlich spannend, gerade was du auch erwähnt hast. Also solche Blicke hinter die Kulissen gibt's wahrscheinlich auch viele von unseren Zuhörenden, die das auch spannend finden. Wie nimmt man denn eigentlich auf? Wie viele Gitarren hat man denn eigentlich zur Verfügung? Und was beachtet man denn da noch alles so bei? Ist es dann ungleich schwerer, wenn man natürlich so aufgenommen hat, wie du es gerade beschrieben hast, das Ganze dann auch vernünftig auf die Bühne zu bringen? Da, wo man natürlich nicht für jedes Riff eine andere Gitarre in der Hand haben kann.
Ja, ich glaube, die Live-Erfahrung ist ohnehin nochmal eine andere als jetzt auf Platte. Bei den Recordings geht es ja auch erstmal drum, ist denn wirklich alles im Kasten? Und da ist ja dann auch erstmal noch ein erster Mix, da ist ein Kompressor drüber, das Ganze wird dann noch gemastert, da werden entsprechende Effekte drüber gehauen. Es ist ja nicht mehr so wie früher in den 80er oder 90er Jahren, so stelle ich mir das zumindest vor. Ich stehe in einem möglichst schalldichten Raum und versuche mein Instrument so zu spielen und eins zu eins, wie ich das spiele, ist es dann am Ende auch aufgenommen, sondern ich habe da mittlerweile die technischen Möglichkeiten, das musikalisch so auszugestalten, wie es mir dann wirklich beliebt. Und die gleichen Möglichkeiten, die habe ich natürlich auch live. Trotzdem sind wir auch als Band immer noch Fans davon, live so viel wie möglich selbst zu spielen. Da gibt es mittlerweile andere Bands, die natürlich auch viel vom Band haben. Das lässt sich heutzutage ja alles einspielen. Es gibt durchgetaktete Setlisten, an der passenden Stelle eben die entsprechenden Riffs eingeblendet werden mit dem entsprechenden den Sound. Bei uns haben die Gitarristen eben entsprechende Soundboards und Pedals, um dann zu gegebener Zeit dann auch den Sound zu wechseln. Im Großen und Ganzen würde ich aber behaupten, wir klingen live nicht so wie auf Platte und das aber auch gewollt, weil wir eben auch eine gewisse Rohheit bei den Live-Shows erhalten haben wollen. Ich glaube, die Leute.
Da muss ich dich unterbrechen. Das war nämlich der Timer, der gerade geklingelt hat. Aber du hast im Prinzip alles gut zusammengefasst. Also einfach nochmal. Für alle, die es nicht glauben, also das, was die Jungs da spielen, das kommt dann halt auch nicht alles vom Band. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Wir dürfen eigentlich gar nicht weiter über das Thema reden. Wir müssen eigentlich den Mantel des Schweigens regeln, aber da dehne ich unsere Regeln einfach mal ein bisschen aus und sage, ich mag es auch nicht, wenn mittlerweile bei Bands so ein Großteil vom Band kommt und an Samples da aufgefahren wird, dass du nicht mehr das Gefühl hast, auf einem Live-Konzert zu sein. Aber das soll bei euch nicht der Fall sein. Und dafür habt ihr, wir haben es schon angekündigt, neues Material im Gepäck und auch schon einiges davon veröffentlicht. Und dann ist es soweit am 24. April mit We Are the Gods That Tear Ourselves Apart. Ich habe schon gesagt, ich bin Neufan, aber dafür jetzt riesengroß und höre das die ganze Zeit rauf und runter, was ihr da schon veröffentlicht habt. Obwohl es euch schon so lange gibt. Ich bin da eingestiegen, das müsste dann Ende letzten Jahres gewesen sein, mit eurer Collab mit Mental Cruelty und Seitenschlechter. Vielleicht können wir da mal einsteigen, wie das zustande gekommen ist.
Oh Gott, das ist bei weitem nicht den ersten Feature-Gast, den wir da mit Lukas hatten, sondern auch schon auf unseren vergangenen in den Alben hatten wir immer wieder Gastsänger. Wir sind ja ausschließlich, also einen Gastgitarristen hatten wir jetzt an der Stelle noch nicht, die bei den ein oder anderen Songs mitgewirkt haben. Und es resultiert einfach oftmals auch daraus, dass wir jetzt ja echt schon lange unterwegs sind. Also wir sind jetzt im 18. Bandjahr. Ich glaube es gar nicht, dass wir in 2 Jahren schon 20-jähriges Jubiläum feiern. Ich weiß gar nicht, wie das funktionieren soll. Ich bin ja erst 23, so zumindest vom Gefühl her und vom Kopf. Aber da lernt man natürlich viele Leute kennen. Und man hat ja auch viele musikalische Einflüsse, die einen dann bewegen und die in die eigene Musik mit einfließen. Deswegen sage ich immer, mir egal, ob die Leute uns in irgendeine Schublade stecken oder ob sie nichts mit uns anfangen, wissen, im einen Song verwenden wir mehr Slam-Parts, im anderen sind wir wieder klassisch Death Metal. Der eine Song ist wieder eher Core-lastig und im anderen driften wir wieder voll in den Black Metal-Bereich ab. Wir machen das, was uns musikalisch gefällt und suchen dann eben auch bei gegebenem Anlass, ob wir befreundete Musiker, die wir im Laufe unserer Bandkarriere kennengelernt haben, nicht in unsere Songs einladen können. Und gerade bei Zeitenschlechter, was ja doch eher ein Song ist, der sehr black metallisch daherkommt, da hat einfach die kreischende Stimme von Lukas perfekt gepasst. Wir haben ihn gefragt, haben ja auch schon einige Male die Bühne miteinander geteilt und musikalisch ist man sich ja eh sehr nahe. Und auch geografisch, ich meine Karlsruhe, die Band kommt ja zumindest ursprünglich aus Karlsruhe, ist nicht so weit von uns, von der Ostalb, weg. Haben wir gefragt, ja, wärst du da dabei? Und er war sofort dabei. Und was uns bei Zeitenschlechter so gut gefallen hat, dass er sogar noch die Zeit gefunden hat und es örtlich auch gepasst hat, beim Musikvideodreh dazu dabei zu sein und wir ihn im Musikvideo zu Zeitenschlechter auch mit drin haben. Das war bei den meisten oder bei fast allen anderen Feature-Songs, zu denen wir auch Musikvideos haben, leider nicht der Fall, dass der Gastvokalist auch noch visuell sichtbar war im Musikvideo.
Ist ja auch immer nicht ganz einfach umzusetzen, weil da an dieser Stelle, du hast es erwähnt, die ganzen Features, die ihr schon gemacht habt in der Vergangenheit und jetzt auch auf dem kommenden Album, ist es das, was euch auch mehr dann wieder gedanklich Richtung Deathcore schiebt als in diese Oldschool-Death-Metal-Schiene, weil wenn ich da so an die 90er-Jahre Death-Metal zurückdenke, da war Features jetzt nicht so das Riesending, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Das ist etwas, was so mit Metalcore-Deathcore viel dazugekommen ist. Ist das das, was man oder was euch denn so in der Entwicklung auch begleitet hat?
Also ich glaube, was uns in die Core-Schiene vor allem schiebt, sind natürlich die Einflüsse, die wir haben. Ich meine, 2008 gegründet und aufgewachsen, das war ja gerade so zur Hochphase der ersten F-Core-Welle mit Suicide Silence, mit All Shall Perish, mit Despised Icon, Job for a Cowboy und so weiter und so fort. Deswegen sind wir musikalisch, glaube ich, immer näher an moderneren Death Metal als den klassischen Death Metal der 90er Jahre. Ich glaube, das mit den Features, das hat aber auch ganz andere pragmatische Gründe. In den 90er Jahren war es eben nicht einfach so möglich, da einen Gastmusiker ranzuholen. Der hätte dann schon ins Studio einfliegen müssen. Heutzutage ist es relativ easy. Also die Gastsänger sind auch nicht bei uns im Studio, sondern nehmen dann halt bei sich auf, schicken digital die Files rüber, die werden dann angepasst. Ich kann die Gesangsaufnahmen perfekt dann direkt integrieren. Das war, glaube ich, früher einfach nicht möglich und es war einfach deswegen ein Problem, Features in dem Ausmaße zu machen. Ein anderer Grund, warum, glaube ich, Features unabhängig davon, das ist einfach geiles, Leute aus befreundeten Bands, die man auch selbst hört und feiert, mit auf seinen Songs zu haben, ist es auch ein Auswuchs von Social Media. Also allein, wenn ich ein Feature-Collab in den Streaming-Plattformen habe, wird das auf den Seiten beider Bands angezeigt und man profitiert auch gegenseitig voneinander, was die Reichweite angeht. Und das ist, glaube ich, auch einfach ein ganz pragmatischer Grund, den man bei der Veränderung der Musikszene über die Jahre jetzt heutzutage eben benennen muss, warum solche Features einfach auch profitabel sind für beide Seiten.
Für alle, die unseren Podcast nur mit Audio hören und jetzt das Video nicht dazu gucken, da haben die Augen gerade geleuchtet vom Fabi, wenn er daran denkt, dass er dann halt natürlich auch mal ein paar coole Bands einladen kann, die man selber rauf und runter hört. Würde ich genauso gehen. Ist ja so ein bisschen wie Kind im Süßigkeitenladen, so nach dem Motto, ja, jetzt können wir Band XY, die brauchen wir jetzt auch unbedingt noch, weil die feiere ich gerade hart. Um dann nur mal einige zu nennen, die denn auf dem kommenden Album auch zu hören sind. Aborted sind dabei, Distant sind dabei, Guter Lachs, auch geiles Feature, muss ich sagen. Also ich kann es noch nicht hören, weil ist noch nicht veröffentlicht worden bisher.
Bin gespannt.
Holy Shit Talker heißt das Ganze. Das ist ja auch natürlich perfekt passend zur Band, der Name natürlich, der Songtitel gewählt. Ich weiß,
auch da dadurch entstanden, dass wir mit Guter Lachs ja letztes Jahr im April auf Tour waren und wir haben uns super verstanden, hatten super viel Spaß zusammen. Und gesagt, irgendein Part und irgendeine Stelle finden wir, wo wir den Matti auch mit als Feature-Gast mit einbauen können.
Das ist sehr cool, auf jeden Fall, ja. ich weiß, das ist so wie das Lieblingskind benennen, aber hättest du ein favorisiertes Feature, was wir jetzt an dieser Stelle, also was schon veröffentlicht ist natürlich, was wir an dieser Stelle mal kurz einspielen?
Oh, ein favorisiertes Feature, das ist jetzt unfair. Wow.
Das gemein, ja.
Dann nehmen wir doch das alle vom neuen Album oder gehen auch?
Genau, ja, wenn denn gleich vom neuen.
Vom neuen, dann wäre es wahrscheinlich tatsächlich Zeiten schlechter, ja.
Okay, dann ist das mein Einstieg gewesen und dann ist das jetzt vielleicht euer Einstieg, ihr Zuhörenden da draußen. Dann ballern wir euch jetzt mal ein paar Sekunden Zeiten schlechter um die Ohren. Ja, das war für euch alle da draußen an den Empfangsgeräten Zeiten schlechter. Wie gesagt, mein Einstieg auch sehr, sehr cooler Mix aus all den Genres, die wir gerade schon genannt haben. Death Metal, Deathcore, Black Metal ist viel zu hören. Sehr, sehr coole Mischung auf jeden Fall. Und dann den Lukas dabei mit seinem schönen Gekreische. Ja, dann wollen wir aber natürlich noch weiterreden über dieses neue Album. Gibt es denn... Ihr seid jetzt so lange dabei, du hast es gerade selber gesagt und mit einem Fragezeichen vor der Stirn, können das schon fast 20 Jahre sein, wie geht das? Gibt es irgendwas an diesem Album, wo du sagen würdest, das habt ihr jetzt anders gemacht als in der Vergangenheit oder da seid ihr anders dran gegangen?
Tatsächlich, also in der Regel sind unsere Alben ja Konzeptalben und wenn wir planen ein entsprechendes Album zu schreiben, dann ist im Vorfeld klar, Pi mal Daumen, wie viele Songs werden es ungefähr, was werden die Themen sein, was wird die Rahmung sein, so haben wir das in den vergangenen Albumproduktionsprozessen immer gemacht und so war es auch dieses Mal, nur um da ganz ehrlich zu sein, hatten wir dieses Mal gar nicht vor, ein ganzes Album zu schreiben, sondern wollten eher auf eine EP hinaus. Und erst als unser Label Reaper Entertainment dann kam, hey komm, mach doch direkt ein ganzes Album, sind wir hinten raus noch in den Songwriting-Prozess gestartet und haben sozusagen das Konzept, den Frame, den wir für dieses Album gebaut haben, noch weiter ausgeweitet. Und insofern war dieses Mal auch gar nicht von Anfang an klar, okay, in welcher Reihenfolge arrangieren wir die Songs dann auch auf einem Album, denn ja, eine Albumreihenfolge überlegt man sich ja als Musiker dann schon, in welche Reihenfolge wären die Songs zu hören, wenn man so ein Album durchhört. Ich bin auch gegen eine Shuffle-Funktion bei Spotify oder ähnliche. Und auch wie stellen wir die Songs thematisch auf und in welche Musikrichtung gehen sie auch immer. Das heißt, es ist immer nach und nach ein Stück dazugekommen und das Endprodukt, wir hatten noch keine so klare Vision von dem Endprodukt, wie wir das vielleicht bei anderen Alben im Vorfeld hatten. Das hat aber auch dazu geführt, dass wir unsere Kreativität viel mehr Raum lassen konnten als bei sämtlichen Vorgängeralben. ich persönlich und auch wir als Band insgesamt sind, glaube ich, mit dem Album so zufrieden wie noch mit keinem anderen davor. Ich weiß nicht, ob man das immer zum aktuellen Album sagt, aber das Produkt, das fühlt sich jetzt doch schon echt ziemlich rund an.
Ich hatte ja jetzt eine ganz witzige Sichtweise auf eure Diskografie, weil ich so spät eingestiegen bin. Ich habe mich jetzt quasi rückwärts gehört. Und eure Entwicklung ist wirklich sehr stark zu hören, definitiv. Also ihr seid so krass gewachsen bis hierhin, bis zu den aktuellen Songs, die es gibt. Das kann man nachhören. Das kann man wirklich faktisch nachhören, was da passiert ist. Und ich denke, da könnt ihr auch wirklich mit Stolz von reden. Und natürlich sagen Musiker immer, das nächste Album ist das Beste. Aber bei euch glaube ich da auch einfach mal so dran. Also das würde ich euch einfach mal so als Vorschusslorbeeren mitgeben, dass das wahrscheinlich auch so wird. Nicht, dass die anderen schlecht werden, sondern einfach, dass man halt die Entwicklung spüren kann. Ne? Und darauf arbeitet man natürlich auch hin.
Genau.
Dass man da nicht so ganz rumdümpelt. Ihr geht ja mit Sicherheit auch auf Tour mit diesem Album. Ich habe schon mal was gesehen, habe aber die Tourdaten gerade nicht offen. Vielleicht hast du da was im Kopf, was du schon mal anteasern kannst.
Tatsächlich haben wir für dieses Album jetzt keine konkrete Tour geplant, also keine Albumveröffentlichungstour. Auch daran, dass wir letztes Jahr zwei Touren hatten, zum einen im April mit, wie vorher schon erwähnt, Gutalax, Cytotoxin, Acranius und Osaya. Und dann Ende letzten Jahres im Dezember mit Ultra Parish, mit Peeling Flesh und Vulvodynia. Und wir machen das Ganze ja nicht hauptberuflich. Ist grundsätzlich schwer, so einem speziellen Genre das Ganze hauptberuflich zu machen. Ich würde meinen Job als Gewerkschaftssekretär auch nicht aufgeben wollen. Da hängt auch viel Leidenschaft dran und so geht es auch den anderen. Deswegen muss man da ja schon schauen mit freier Zeit, Urlaub, wie plant man solche Touren ein. Und was wir dieses Jahr aber schon haben, sind einige Festival-Shows. Also wir waren jetzt ja schon vor 2 Wochen, meine ich, ja, 3 Wochen ist es schon her, schon wieder, ja, in den Niederlanden für einen Weekender, waren in Frankreich letztes Wochenende in Königsbrunn bei Augsburg. Nächstes Wochenende steht das Easter Cross Festival an, das Slaughter the Crowd Festival. Dann geht's nach Prag zum Groovy and Stinky Fest. Dann in die Niederlande und dann kommen die ganzen Sommerfestivals. Also es fühlt sich an, als wäre man auf Tour, nur eben nicht am Stück, sondern sozusagen immer an den Wochenenden.
Ja, und da auch immer für alle Fans dann dazu gesagt, da steckt halt auch eine Menge Aufwand dahinter. Man muss das Zeug proben, dass es auf die Bühne kommt. Man muss das ganze Equipment verladen, ein und aus, jedes Mal. Man kachelt durch die ganze Weltgeschichte wie ein Wahnsinniger, nur um dann teilweise 30 bis vielleicht 60 Minuten maximal irgendwo spielen zu können. Genau. Und wenn man Glück hat, bleibt auch noch Geld über. Also ist zwar romantisch manchmal das, was ihr da so macht, aber es gehört viel Leidenschaft dazu. Also
ja. Man sieht natürlich auch in unseren Recap-Videos, die wir so veröffentlichen, dann immer die spaßigen Momente und viele Leute denken dann, oh, das muss ja super, super toll sein, was man so macht. Ja, aber es ist auch einfach total viel im Auto beziehungsweise im Bandbus sitzen. Nicht, dass die Zeit langweilig wäre. Es tut immer gut, die Zeit mit den Bandkollegen, mit den Freunden zu haben und zu genießen, ist auch ein Stück weit abschalten vom Alltag. Aber manchmal ist es eben dann doch echt zäh. Und an einem Wochenende von 48 Stunden Wochenende dann halt 16 bis 24, also fast die Hälfte im Auto sitzt, ist es halt auch nicht immer nur Erholung, sondern auch eine ordentliche Portion Anstrengung mit bei.
Kann man gar nicht oft genug betonen, dass man dann auch weiß und mal nicht meckert über den Ticketpreis, sondern ihn auch einfach mal schluckt, weil da steckt einfach so viel dahinter und da wollen auch noch andere was davon haben, die dann beim Aufbau des Ganzen geholfen haben und die ganze Technik-Crew im Hintergrund, die wollen natürlich auch ihr Stück vom Kuchen haben und das zu Recht, sonst lebt unsere Szene einfach so nicht weiter.
So ist es.
Wir haben schon gesagt, einige Singles sind schon rausgekommen, 5 an der Zahl schon. Kommt da denn tatsächlich noch was vor dem Album?
Nein.
Nee, das war's. Jetzt reicht's.
Jetzt reicht's. Es ist ja auch so ein Trend, der sich in den letzten Jahren entwickelt hat, weil man eben aufgrund der sozialen Medienpräsenz permanent, wenn man so ein Album veröffentlicht, auch im Gespräch bleiben muss, dass man eben diese Singles enger taktet vor einem Album-Release. Deshalb sind jetzt schon einige veröffentlicht. Wohlgemerkt, die ersten Singles, die haben wir ja schon veröffentlicht letztes Jahr mit Deus Ex und Fat God. Also gar nicht klar war, dass es wirklich Richtung einem Album läuft, wie vorher schon angeteasert. Da waren das wirklich erstmal nur so Standalone-Singles. Ja, und jetzt jüngst hatten wir ja mit Origin of Human Sins eine kurzweilige Single getroppt zur Veröffentlichung des Album-Artworks. Und letzte Woche aber mit Circus Sapiens nochmal eine mit Musikvideo, auch ordentlich Spaß gemacht hat, das zu drehen und der Song auch ordentlich Spaß macht, ihn live zu spielen. Wir hatten letzten Freitag jetzt die Live-Premiere und die Leute sind schier durchgedreht. Also wird definitiv auch einen dauerhaften Platz in unseren Setlisten finden.
Das hört sich für mich gut an, weil das ist nämlich tatsächlich nach Zeiten schlechter mein Favorit bis jetzt, der Circus Sapiens. Da habe ich auch schon gedacht, okay, der live muss steil gehen, definitiv. Sehr, sehr cooler Song. Also wer jetzt nochmal sagt, nach Zeiten schlechter ist er angefixt, hört euch den gleich nochmal hinterher an. Wenn ihr dann nicht dabei seid, dann kann ich euch auch nicht mehr helfen. Sehr, sehr cool. Ja, also ihr habt's gehört, bei Necrotid ist einiges im Anmarsch und seht zu, dass ihr die Jungs irgendwo auf einem Festival in eurer Nähe oder setzt euch mal ein paar Stunden ins Auto sehen könnt. Ich versuch's auch irgendwie möglich zu machen, weil ich habe Bock, euch mal live zu sehen. Und ich habe auch Bock auf eine zweite Runde Themenroulette, wenn du auch noch bereit bist.
Na klar.
Gut, dann nochmal der Zufallsgenerator. Er sagt mir, beende den Satz. Und der Satz lautet, in Zukunft werde ich. Ja, das ist schön. Da überlasse ich dir wieder das Wort, aber da können wir auch machen, draus machen, was wir wollen.
Oh mein Gott.
In Zukunft werde ich.
Müssen wir jetzt 10 Minuten lang diesen einen Satz vollenden oder gebe ich was vor? Darüber quatschen wir dann 10 Minuten.
Ja, genau. Also wir können natürlich locker drüber quatschen. Wir müssen jetzt nicht im Sekundentakt diesen Satz wiederholen. Das wäre Quatsch. Das machen wir nicht.
Irgendwelche Themenvorgaben oder also sollte es im musikalischen Bereich bleiben oder?
Na, wir können ja mal versuchen, das in eine Richtung zu drücken. In Zukunft werde ich mit Necrotid.
Na, okay. In Zukunft werde ich mit Necrotid viel, viel Zeit bei Live-Shows auf Bühnen verbringen. Nicht nur dieses Jahr, sondern vermutlich auch die kommenden Jahre.
Und dann können wir doch da gleich mal wieder in die Richtung drehen, das Ganze der Features, die wir gerade schon erwähnt haben. Gibt es denn da vielleicht noch Bands so auf deiner geheimen Wunschliste im Zettel unterm Bett, wo du sagen würdest, die hatten wir bis jetzt noch nicht, aber ich will bitte.
Also eine Liste oder ein Zettel unterm Bett gibt es da jetzt so nicht.
Das hast kommt du eine Wunschband?
Spontan.
Da vielleicht, wo du auch sagst, die sind so groß.
Aber keine Kontakte. Aber dann wäre es Phil Boseman von Whitechapel. Den hätte ich natürlich gerne mal mit auf einem Song. Aber ich habe das bewusst jetzt ja so angespielt mit, wir werden viel, viel Zeit live verbringen. Da jetzt mit dem Album-Release wir jetzt nicht gleich in den Songwriting-Prozess fürs nächste Album gehen werden oder eine mögliche nächste Veröffentlichung in welcher Form auch immer. Sondern natürlich das Album erstmal live so lange spielen werden, bis es niemand mehr hören kann, auch wenn im Hintergrund bei den Gitarristen schon wieder einiges an Ideen sich angehäuft hat für Marias Material.
Ja, aber das wollte ich gerade sagen. Also man darf ja auch mal Träume haben, was solche Features angeht. Und wenn man sagt, man hat bisher noch keinen Kontakt oder vielleicht ist es auch eine Nummer zu groß für uns, aber ja, warum nicht? Er wird es jetzt wahrscheinlich nicht hören, weil die Folge auf Deutsch ist, aber wenn jemand Phil Boseman kennt von euch, ne, stellt mal Kontakt her zu Necrotid, denn für die nächste Platte wäre doch auch ganz cool. Oder mal für ein Feature auf der Bühne. Also ja, man hat halt, man bleibt ja als Band, auch wenn man fast 20 Jahre dabei ist, auch immer irgendwie Fanboy.
Ja.
Und das sollte man ja auch definitiv so aufrechterhalten. Ja, dann kann ich doch nochmal sagen, in Zukunft werde ich auf jeden Fall kann ich das einfach nochmal als Werbung benutzen, diesen Satz, weil ich seit kurzem im Vorstandsmitglied von Time for Metal auch bin, nicht nur Redakteur und Podcast-Host. Wer das noch nicht wusste, einfach mal so als News gedroppt. Und in Zukunft werde ich auf jeden Fall weiter meiner Leidenschaft nachgehen und ganz, ganz viel für euch auf diesen Bühnen, auf denen auch der Fabi steht und andere berichten davor, Fotos machen und viele Berichte schreiben, weil auch das ist was, wo sich viele dahinter nicht vorstellen können, wie viel Arbeit auch hinter solchen Sachen steckt, auch hinter diesen ganzen Themen, die wir als Magazin und Podcast machen. Das ist halt auch nicht mal einfach ebenso.
Ja.
Und man braucht auch beide Seiten. Also man braucht euch, man braucht uns, damit diese Szene irgendwie am Leben gehalten wird. Und man braucht euch da draußen, die ihr jetzt zuhört und sagt, shit, das nächste Konzert von der nächsten großen Band kostet schon wieder 300 Euro. Naja, dann geht doch einfach lieber 20 Mal auf eine Underground-Show, bevor er 300 Euro irgendwelchen Rockstars in den Rachen werft.
Das stimmt, oder auf irgendwelche Underground-Festivals. Da wollte ich dir jetzt nämlich fast schon beispringen. Bei uns ist es Usus, also bei jedem unserer Konzerte vom letzten Song hauen wir Danksagungen raus an die lokalen Veranstalter, an die Promoter, an die ganze Crew, an das Team, die Leute, die hinter der Kasse sitzen, die hinter der Bar stehen, für Essen und Getränke sorgen, die hinter der Bühne helfen, Stagehands. Das sind so viele Leute, die allein um ein Konzert zum Laufen zu bekommen notwendig sind. Und dann eben noch die Leute, die auch über die Szene berichten. Die Szene ist ja nur nicht nur die Musik an sich, die gehören dazu, damit diese Metal-Szene überhaupt leben kann. Es sind nicht nur die Bands. Und meine Aussage ist dann immer, naja, wenn es solche Leute nicht mehr gäbe, dann gäbe es auch keine Bühnen mehr, auf denen wir live spielen könnten. Und es gäbe keine Plattform mehr, auf denen wir unsere Musik und unsere Kunst damit präsentieren könnten. Es hängen da so viele Leute dran, die ganz, ganz viel ehrenamtliches Herzblut reingeben, die ich nicht missen möchte, weil ohne sie würde es genauso wenig funktionieren, wie wenn es keine Bands mehr geben würde.
Genauso ist es. Besser hätte ich es nicht sagen können. Und das ja auch immer mal wieder als Reminder für alle, die da zuhören, dass da so viel dranhängt und dass da so viele ihr Herzblut reinstecken. Auch wir als Time for Metal, wir sind ein Verein, also auch alles ehrenamtlich, was wir hier machen. Auf mittlerweile über 50 Leute angewachsen, die da halt auch wirklich durch ganz Deutschland und auch die umliegenden Länder fahren und für euch da vor Ort berichten. Gucken wir doch nochmal, in Zukunft werde ich. Gibt es denn vielleicht für dich in Zukunft noch etwas neben den Bands, in denen du jetzt bist oder was du dir vorstellen könntest oder wo du sagen würdest, okay, wenn mein Tag jetzt dreimal so vier Stunden hätte, dann würde ich gerne nochmal das und das ausprobieren. Ich musste da gerade dran denken, also ich lasse dir noch ein bisschen Bedenkzeit. Ich musste da gerade dran denken, wir hatten zuletzt den Janosch von Long Distance Calling im Podcast und der hat früher bei Misery Speaks in einer Death-Metal-Band gespielt und Long Distance Calling war tatsächlich eigentlich das Nebenprojekt davon. Und daraus ist diese krasse Band entstanden, die jetzt halt auch wirklich ja auch große Bühnen füllt. Und das ist jetzt so mein Gedankengang. Hast du vielleicht das Gegenteil der Fall? Also hast du vielleicht noch eine Ader in dir, die was anderes ausprobieren möchte?
Ja, Misery Speaks war, glaube ich, eine Metalcore-Band.
Genau, so Metalcore, Death Metal, ja, Melodic Death, genau.
Red Index ist ja die Death Metal-Band. Aber okay, wenn es in die Richtung tatsächlich gehen soll, so im musikalischen Bereich, ich freue mich ja schon wie Bolle, dass wir dieses Jahr, 10 Jahre nach der Auflösung, 20 Jahre nach der Bandgründung, mit Hackblade wieder genau 10 Shows spielen wollen, einfach um der alten Zeit willen. Und ich mal wieder Bass auf der Bühne spielen darf. Wenn es aber wirklich um die Musikrichtungen geht, ich bin auch ein altes Hardcore-Kid, muss man sagen. Und ich hätte auch, wenn es die Zeit hergeben würde, was es nicht tut, oder wenn ich noch 10 Jahre jünger wäre oder 15 Jahre jünger, hätte ich auch total Bock, in einer Hardcore oder auch in einer Metalcore, in einer klassischen Metalcore-Band zu spielen. Völlig egal, ob als Sänger oder als Bassist, einfach weil es doch nochmal ein anderer Vibe ist.
Einfach so komplett mal freidrehen auf der Bühne, gar keine Regeln mehr und genau. Alles zerstören.
Ja, genau, ja.
Aber wir können da bei Hacknet gerne auch nochmal einsteigen, da habe ich auch kein Problem mit. Also wir können ja so weit weg vom Thema und so nah rein, wie wir wollen. Hacknet war ja damals eigentlich so, ja, ich erinnere mich so dunkel dran, auch in den Medien so präsent, weil ihr alle so jung wart.
Genau, die Tokyo Death Metals.
Ja, genau. Was ist das jetzt für ein Gefühl, jetzt da eigentlich als, in Anführungsstrichen, alte Säcke, das Ganze nochmal aufleben zu lassen?
Ja, total cool, vor allem, weil sich die Lebensrealitäten ja total geändert haben. Phil, also der Sänger, ist mittlerweile verheiratet, ist Vater. Und er sagt ja auch vor allem, es ist jetzt so cool, weil man damals ja eigentlich schon diesen in jungen Jahren diesen Musikertraum gelebt hat und jetzt das Ganze nochmal erleben zu können, selbst wenn es jetzt erstmal für eine abgesteckte Zeitperiode ist, das macht einfach Spaß und man kann da ausgelassen auf die Bühne. Und wir machen uns da ja auch einen Spaß draus, allein in der Bandinfo, die wir dazu geschrieben haben, dass wir jetzt alle alt sind und aus den langen Haaren sind jetzt Glatzen geworden oder die Haare sind vom Kopf auf den Rücken gewandert oder sonst wohin an Körperstellen, wo man sie nicht haben möchte. Und so wollen wir das Ganze auch aufziehen, also auch optisch. Wir haben die Regel ausgerufen, für alle Konzerte dürfen auf der Bühne maximal Shirts von Bands getragen werden, die älter sind als Hacknet, also die es vor 2006 schon gab. Und im besten Fall sind die Shirts auch entsprechend alt, verwaschen. Wir schneiden die Ärmel ab, um wirklich wie die Alt-Deffer auf der Bühne zu wirken. Und ich habe da total Bock drauf. Das wird, glaube ich, eine total spaßige Angelegenheit. Ich glaube, den Spaß, den kriegen wir auch ins Publikum übertragen. Und besonders freut mich, dass wir ja auch einige Doppelshows haben. Also einige Festivals und Konzerte, bei denen sowohl Necrotid als auch Hacknet spielen werden. Das heißt, das werden gute Events, gute Abende, gute Partys, die uns dieses Jahr dann noch bevorstehen.
Das klingt danach und das klingt auch nach dem perfekten Schlusswort. Diesmal musste ich dich gar nicht unterbrechen, sondern die 10 Minuten laufen ja einfach ganz smooth aus. Und so haben wir das Thema auch geschafft, ohne diesen Satz unnötig oft zu wiederholen. Und ja, es klingt halt einfach auch nach Spaß. Egal, wo ihr jetzt unterwegs seid, ihr, die dazuhört, Necrotid oder Hacknet oder auch beide, könnt ihr euch mal reintun. Also es klingt auf jeden Fall schon mal nach dem, was der Fabi hier erzählt, nach viel Spaß. Und ja, ich habe es dir schon angekündigt in unserem Vorgespräch. Du darfst dir jetzt auch einen Song wünschen, mit dem du unser GEMA-Geld auf den Kopf hauen darfst. Und das spielen wir dann natürlich gerne für dich im Outro. Welcher Song ist es und warum genau der?
Naja, in Anbetracht dessen, dass wir ja mit Hackney dieses Jahr jetzt wieder unterwegs sind, hatte ich im Vorfeld auch einen Hackney-Song ausgewählt. Und da, ich glaube, das war so die größte Single vom neuesten Album, vom 2015er Album Inhabitants of Carcosa. Das wäre von Hacknet der Song The Flaw of Flesh.
Sehr, sehr cool. So hast du beide Bands untergebracht in unserem Podcast.
Ganz bewusst.
Ja, bessere Werbung kann man nicht machen.
Ja, stimmt eigentlich.
Vielen, vielen Dank für deine Zeit und für deine ganzen Anekdoten und das, was so ansteht bei deinen beiden Bands. Und ich sag wie immer, vielen Dank fürs Zuhören, wenn es wieder heißt, auch beim nächsten Mal. Leise war gestern der Time for Metal Podcast. Bis dann. Ciao.
Tschüss.